Diese Folge startet mit einem Dialog aus Umbrella Academy Staffel 3 Folge 1 zwischen 5 und Allison, als die Familie in einer neuen Zukunft landet, in der alles anders ist. Ihr seht alle nicht, was wirklich wichtig ist. Wenn Dad uns nicht adoptiert hat, hat er die Zeitlinie verändert. Also wer weiß, was noch anders ist.
Solltest du das nicht wissen?
Tut mir leid, Allison, aber ich brauche mehr als 20 Minuten und ein schweres Hirntrauma, um das alles zu durchdenken. Ist das okay für dich?
Nein, tatsächlich ist es das nicht.
Also ja, am Anfang denke ich tatsächlich so,
Herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir sind wieder da, Bianca und Svenja. Wir machen eine neue Folge von der Podcast. Und zwar heute geht es um This Wishes Grace, die Auserwählte von Emily Teed. Der erste Band einer Dilogie. Erschienen auf Deutsch 2023, auf Englisch schon 2022. Und wir haben es gelesen. Zum zweiten Mal, wir beide, ne?
Ja.
Bevor wir starten, wie immer ein kleiner Hinweis. Wir würden uns sehr freuen, wenn euch der Podcast gefällt, dass ihr einmal auf Follow drückt. Und wenn ihr darüber hinaus Lust habt, uns zu unterstützen, würden wir uns freuen, wenn ihr mal auf Patreon vorbeischaut. Dort erwarten euch ein paar Überraschungen, ein paar Goodies und ihr könnt auch an dem Podcast selbst mitwirken, wenn ihr Lust habt. Okay, das war's schon. Genug Hinweise gegeben. Jetzt starten wir mit der Zusammenfassung und dann machen wir eine coole Analyse. Den spannenden Teil halt. So.
Ja, da müsst ihr jetzt erstmal durch.
Los geht's. Du darfst zusammenfassen, Svenja.
In This Vicious Grace sind wir in einer komplett anderen Welt. Es gibt die Göttin Dea und sowas wie den Teufel Krollo. Und Krollo schickt alle 5 Jahre eine Plage an Skarabäi, irgendwelche komischen fliegenden Viecher, die Menschheit bekämpfen muss, sonst würde sie sterben. Und der hat dafür gesorgt, dass die Menschen alle 5 Jahre eine Fenestra haben.
Also, es ist nicht alle 5 Jahre, ne?
Doch.
Nein.
Hä?
Also, Renata ist 20 Jahre älter als Alessa und sie ist die letzte Fenestra gewesen.
Aber ich hätte schwören können.
Und wenn eine neue Plage kommt, dann gibt's eine neue Fenestra, die wird dann gedingst und dann in 5 Jahren, und dann weiß man, in 5 Jahren wird's die nächste Plage geben. Also die hat 5 Jahre Vorbereitungszeit. Aber
ich dachte
Renata
mir schon,
ist 20
Jahre
älter. Ist
voll stressig mit alle 5 Jahren.
Ja, und dann wäre das auch nicht so, dass die alle so keine Ahnung haben oder so, oder dass
ja,
noch nie
das
irgendwas
stimmt.
Schiefgegangen ist, ne?
Ja. Ja, okay. Ja, es ist doch nicht ganz so häufig, aber auf jeden Fall hat der dafür gesorgt, dass es immer eine Fenestra gibt, die den Kampf leiten kann und die eine große Macht besitzt. Es gibt nämlich noch eine Anzahl an Fonti und jeder Fonte hat eine spezielle Gabe und die Fenestra kann diese Gabe dann verstärken. Und Alessa wurde jetzt auserwählt als Fenestra und sie muss dafür einen Fonte heiraten. Blöderweise hat sie aber schon 3 geheiratet und die hat sie jeweils mit einer Berührung umgebracht, aus Versehen.
Das Volk ist mittlerweile auch sehr aufgebracht gegen Alessa und würde sie am liebsten umbringen. Deswegen hat Alessa auch etwas Angst vor Mordanschlägen. Mittlerweile sind auch alle Fontes von der Insel mehr oder weniger geflohen. Es sind jetzt nur noch 5 Stück übrig, oder? Achso, nee, es sind schon ein paar mehr. Aber 5 erklären sich bereit, zu ihr in die Zitadella zu kommen und mit ihr zu üben, damit sie einen neuen Fonte erwählen kann, mit dem sie zurechtkommt und den sie nicht versehentlich umbringt. Aber es passieren tatsächlich Mordanschläge und Alessa beschließt, sich einen Leibwächter zu suchen. Dante.
Dante ist ein Gezeichneter. Er muss außerhalb der Stadt leben, denn er hat das Mal auf dem Handgelenk, dass er jemanden umgebracht hat. Deshalb ist es eigentlich verboten, dass er in die Zitadella darf, aber Alessa ist so verzweifelt und weiß nicht, wem sie vertrauen kann, dass sie jemanden engagiert, der wirklich nur auf sie hört und ihren Schutz im Kopf hat.
Alessa leidet sehr unter dem Schicksal, die Finestra zu sein, denn jeden, den sie berührt, bringt sie um. Nur bei den Fontes kann sie die Magie kanalisieren und dadurch die Fontes nicht umbringen, was ja aber bisher nicht geklappt hat. So ist es auch bei Dante, also dass sie ihn umbringen würde, wenn sie ihn anfasst. Aber Dante scheint irgendwie gar nicht so viel Angst zu haben davor, sie zu berühren, beziehungsweise schreckt nicht vor ihr zurück.
Ja, Punkt.
Ja, das ist eine ganz neue Erfahrung für Alessa und es tut ihr richtig gut, dass mal keiner zurückzuckt, wenn sie sich irgendwie bewegt oder so. Denn Alessa war eigentlich ein sehr geselliges Mädchen und hat es geliebt, viele Freunde um sich zu haben. Und jetzt, da sie die Finestra ist, ist sie sehr, sehr einsam, weil keiner mehr bei ihr ist.
Eines Tages schleichen sich Dante und Alessa in die Stadt hinaus. Und dabei passiert es leider, dass Dante versehentlich Alessa ersticht. Aber Dante heilt sie. Denn er hat heilende Kräfte. Er ist ein Giott. Der hat nämlich nicht nur die Finestra und die Fontes erschaffen, sondern auch eine heilende Quelle für die Krieger. Und die Giott, die Gierigen, haben wohl irgendwann diese heilige Quelle gestohlen und sich die heilenden Kräfte angeeignet. Ja, und Dante gehört genau zu solchen Ausgestoßenen.
Als Alessa das erfährt, bricht ihre Welt erstmal ein bisschen zusammen, weil sie hat jahrelang gehört, wie schlecht die Giott sind, aber jetzt hat sie hier Dante vor sich stehen, der so ein guter Mensch ist, den sie richtig angefangen hat zu mögen, wenn nicht sogar schon ein bisschen mehr. Und er ist aber auch eine Giott. Sie möchte, dass Dante trotzdem weiterhin bei ihr bleibt und sie weiterhin beschützt und dass er ihr hilft, mit ihrer Gabe umzugehen. Denn sie kann ihn ja berühren, ohne ihn direkt umzubringen. Also fangen die beiden an, zusammen zu üben, wie Alessa ihre Gabe zügeln kann.
Das klappt auch sehr gut und hilft ihr auch dabei, mit den Fontes besser umgehen zu können. Da sich Alessa und Dante jetzt berühren können, kommen sie sich auch endlich näher und verlieben sich ineinander.
Ja.
Mittlerweile steht Divorando, also der Angriff von Krollo, kurz bevor und Alessa muss einen Fonte wählen. Letztendlich entscheiden sie sich dann dazu, dass Alessa mit allen Fontes auf die Finestra-Spitze gehen soll und die Angriffe bekämpfen soll.
Denn sie haben festgestellt, dass Alessa so alle Gaben gleichzeitig nutzen kann und nicht nur auf eine beschränkt ist. Und Alessa beginnt zu hinterfragen, ob die Dinge, an die sie da glauben, beziehungsweise die Regeln, die niedergeschrieben wurden, ob die überhaupt so Sinn ergeben. Denn eigentlich sollte sie nur mit einem Fonte zusammen kämpfen. Aber sie beschleicht langsam das Gefühl, dass der eigentlich meinte, dass die Finestra mit allen Fontes zusammenkämpfen sollte.
Auch Dante ist auf der Finestra-Spitze und beim Kampf dabei. Und als Alessa tödlich verwundet wird, nutzt er seine letzten Kräfte, um sie zu heilen und stirbt dabei.
Ja, guck, wie so traurig. Und Alessa verstärkt seine Gabe. Das hat sie vorher noch nie gemacht, aber jetzt schafft sie es im Kampf. Und es bildet sich ein Schutzkreis um die ganzen Krieger, die Skarabäi abhalten, bis Dante dann stirbt und sie den letzten Hauch seiner Gabe in sich hat.
Den letzten Funken, den Alessa noch hat von seiner Magie, schenkt sie ihm zurück, belebt ihn so wieder und er heilt langsam. Aber er scheint seine Gabe verloren zu haben und außerdem hat er Träume von der, die ihm irgendwelche Dinge mitteilen möchte.
Sie sagt, dass Krollo nicht besiegt ist und dass er einen weiteren Anschlag plant und dass sie unbedingt diese heilende Quelle finden müssen. Das sind nämlich die Giott. Die haben nämlich die Quelle gar nicht geklaut, sondern sie tragen einfach nur die heilende Quelle in sich.
Genau, das sind die Krieger mit der heilenden Quelle. Ja. Ja, man muss aber auch sagen, es steht ja eigentlich da auch am Anfang. Am Anfang ist ja der Segen. Na, und dann heißt es, und wenn die Zeit für die Schlacht kam, würden die Kämpfer stark sein, denn ihnen gab sie eine heilende Quelle.
Ja.
Na, kann man natürlich so verstehen, es gibt tatsächlich eine Quelle und die Krieger können sich dort auftanken oder was auch immer. Oder diese Krieger tragen einfach diese Quelle schon in sich, ne?
Genau, ja, ja.
Finde ich aber richtig gut, die Idee, so ein Missverständnis dafür zu nutzen, dass man so die alten heiligen Schriften irgendwie missinterpretiert hat oder falsch verstanden hat.
Ja, weil das ist ja gar nicht so weit hergeholt, ne? Also, ich finde es auch richtig cool, darauf so eine andere Geschichte mal zu schreiben einfach, wo die dann so rausfinden, ach, das, was wir uns dadurch jetzt erdacht haben, ergibt nicht unbedingt Sinn. Also
ja, auch das Ganze, diese ganzen Regeln, die sie aufgestellt haben. Ja, die Finestra muss abgeschottet leben, darf keinen Kontakt zu irgendjemanden haben, nur zu diesem einen Fonte, den sie dann wählt. Das sind alles so, Missinterpretationen, so übertriebene Regeln, die aufgestellt wurden, die aber eigentlich gar keinen Sinn haben. Und irgendwie hat es schon sehr viel von einer Religion oder so, ne?
Ja, ja.
Also man kann das, man sieht diese Muster auch halt bei uns in der echten Welt in den Religionen. Es gibt irgendwelche Regeln und wenn du aber mal genauer fragst, so, hä, warum machen wir das so? Warum muss das so sein? Dann gibt es auch nicht so richtig eine Erklärung oder irgendwas, wo man sich denkt, hä, naja, aber ist doch auch irgendwie Quatsch, oder?
Ja.
Ja. Also finde ich eine super coole Idee.
Ja, ja, voll. Ich muss aber sagen, als ich das erste Mal gelesen habe, da war so der Text halt vorne, was der gesagt hat. Da dachte ich so, ah ja, okay. Und dann erklärt, glaube ich, Alessa direkt, dass die Giot aber die Quelle geklaut haben. Und irgendwie hatte ich da schon so ein Ding so wie, hä, wie, die haben die geklaut? Seid ihr euch sicher? So. So, dieses hatte ich so direkt, wo ich mir dachte, hä? Ja, ja, vielleicht sind sie die Quelle.
Ja, ja, so ging es mir auch.
Ja.
Und dann hast du als nächstes noch den Hinweis, genau, Alessa und Dante kämpfen einmal zusammen zu Übungszwecken, da wo die Fontes die dann auch entdecken.
Ja.
Und Alessa bedient sich da nämlich seiner Gabe. Also er sagt vorher irgendwie so, ja, er kann halt einfach gut kämpfen, das ist wie eine Gabe.
Ja.
Und Alessa denkt sich dann, ach ja, super, dann lass uns mal kämpfen, weil sie nämlich davon ausgeht, dass sie diese Gabe, indem sie ihn anfasst, nutzen kann. Und dann ist das auch tatsächlich so. Und dann dachte ich mir schon, ah, ne, er hat zum einen als Gabe die heilenden Kräfte und er hat als Gabe, dass er ein Krieger ist. Und es steht vorne, die Krieger mit der heilenden Quelle. Und das ist so irgendwie nochmal so voll der krasse Hinweis, so hallo, ja, das gehört so, der hat nichts geklaut oder seine Gattung oder wie auch immer hat nichts geklaut. Ne?
Ja, ja. Aber ich glaube, Alessa erklärt Dante auch irgendwann davor, dass sie alles, was der Mensch, den sie berührt, gut kann, auch dann gut kann.
Sagt sie das?
Ich glaube schon. Nur kann sie es halt nicht machen, weil der Mensch dann direkt stirbt einfach.
Ach so, okay.
Aber ja, es ist schon trotzdem.
Ja, ich.
Ich muss sagen, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass Alessa Dantes Gabe nutzen kann und dadurch jemand anderen heilen kann.
Ich auch, das denke ich mir auch die ganze Zeit. Mein Gott, jetzt heilt doch mal jemand anderen noch.
Ja.
Oder geht es nicht?
Ja.
Ja. Ja, ich finde auch, die hätten viel mehr experimentieren müssen irgendwie. Das kommt mir viel zu kurz in dem Buch. Auch das, was sie mit ihren Fontes übt, da fehlt mir irgendwie, also wir kriegen nicht viel beschrieben, was da genau passiert. Und irgendwie, ja, denke ich mir, also ich würde halt gerne sehen, oh ja, jetzt geht ein bisschen Feuer, jetzt kann sie die Kerze anzünden mit Dingens ihre Hilfe.
Ja.
Und dann, jetzt kann sie irgendwie hier so einen Feuerball machen oder was. Irgendwie sowas hätte ich gerne. Weil so denke ich die ganze Zeit, oh ne, die kommen nicht wirklich weit.
Ja, ich glaube, das Problem ist gar nicht, dass Alessa die Gabe nutzt, sondern halt die üben, dass die Fontes das lange aushalten können.
Dass sie nicht
oder halt
sterben, ja.
Wie die das regulieren können, so. Aber da dachte ich mir auch, irgendwie erst als sie Caleb dann geheiratet hat, stehen dann die ganzen Fontes mit Alessa zusammen im Hof und freuen sich halt und nehmen sich an die Hand. Und da ist es irgendwie dann das erste Mal so, dass Alessa alle Gaben zusammen nutzt. Warum sind die nicht vorher auf die Idee gekommen?
Ja, echt.
Aber wahrscheinlich, weil es halt so diese festen Regeln gibt und die gar nicht dran gedacht haben, dass es irgendwie anders gehen könnte.
Ja, wahrscheinlich. Ja, im Nachhinein denkt man sich so, hey, ja, die hätten auch auf alles ein bisschen früher kommen können. Ja, das ist richtig.
Aber ich finde es trotzdem, ich finde es so ein gutes Buch. Ich glaube, ich habe das jetzt auch erst so richtig gecheckt, als ich es nochmal gelesen habe. Aber dieses Buch, das verschlingt man ja. Das ist so schön einfach.
Ja. Ja, ich finde, es ist auch mal was anderes. Es ist anders geschrieben.
Ja, ja.
Also das Einzige, ja, okay, ich habe schon ein paar Sachen zu bemängeln. Mhm. Also erstens mal das erste Kapitel. Es ist vollkommen überfordernd. Also wirklich, wenn man das Buch liest, liest mehr als das erste Kapitel. Gib nicht auf beim ersten Kapitel, weil man checkt halt wirklich gar nichts. Also man wird komplett reingeworfen. Es wird einem alles irgendwie mehr oder weniger erklärt, aber nicht wirklich erklärt. Es wird einfach nur so alles gedroppt. Ja. So, und man denkt sich, oh mein Gott, was ist das für eine Welt? Ich verstehe gar nichts.
Ja, es klingt auch alles richtig komisch. Und man denkt sich so, oh Gott, was? Nein. Wie?
Ja, genau, das zum einen. Und dann, einerseits finde ich es erfrischend, andererseits aber auch manchmal anstrengend und zu kurz kommend, was den Schreibstil so betrifft.
Ich glaube, ich weiß also, genau, was du meinst. Ich glaube, mir geht's genauso. Ja. Erklär mal.
Manchmal hast du so, da steht einmal, okay, sie sind irgendwie gerade in dem Korridor im vierten Stock. Dann hast du die Unterhaltung zwischen Dante und Alessa, die reden. Und dann, keine Ahnung, ich weiß nicht, was da genau stand, vielleicht irgendwie sowas wie, sie lässt sich aufs Sofa fallen oder sowas.
Ja, ja.
Das muss in ihrem Zimmer sein. So, aber gerade waren wir noch am Korridor, hatten Dialog und jetzt sind sie im Zimmer. Aber es steht nicht da, dass sie jetzt das Zimmer erreicht haben oder so, ne?
Genau,
also
ja.
Solche Sachen haben wir ganz oft, dass sie irgendwo hingehen, dass irgendwas passiert, aber du kriegst es nicht beschrieben, dass das jetzt halt anders ist, dass sich die Situation hier geändert hat.
Ja, ja.
Man muss das dir dann herausleiten. Ist genau, auch mal interessant, aber man muss es wissen und darf sich nicht davon verwirren lassen. So. Man muss sich bewusst sein, das Buch schreibt nicht alles hin, was passiert. Oder?
Ja.
Ja.
Ja. Genau. Ja, mir geht's genauso. Ich finde das cool, aber manchmal beim Lesen denke ich mir auch, was macht sie jetzt wo? Wo sind wir? Weil manchmal sind es, glaube ich, auch so zeitliche Sprünge. So. Man weiß dann, okay, sie will sich später mit ihrem Bruder treffen. Dann hat sie aber erst noch irgendwie ein Gespräch mit Dante. Und dann steht auf einmal, ja, als Edric dann da ist, bla bla bla. Oder halt nicht mal als Edric dann da ist, sondern ja, Edric jetzt bla bla bla, hier das und das. Und man denkt so,
Ja.
Ach so, okay, später. Ja, okay.
Ja, ja, genau. Das ist, also ich weiß nicht, ob ich es schade finden soll, weil irgendwie was fehlt oder ob das einfach ein anderer Schreibstil ist, den man so nicht kennt und ob das nicht eigentlich cool ist.
Ja, das habe ich mich auch gefragt beim Lesen, aber irgendwie, ich glaube, das sorgt auch dafür, dass man das Buch so verschlingen kann, weil ich meine, es ist ja jetzt schon ein dickes Buch, ne, es hat 500 Seiten und wenn da jetzt noch jeder kleine Schritt noch extra erklärt wäre, wo sie jetzt gerade ist und alles, wäre es am Ende, keine Ahnung, 750 Seiten oder so. Und ich glaube, dann wäre es sehr schleppend. Denn also ich glaube, es sorgt dafür, dass man so auch angeregter ist, mitzudenken. So, du kannst jetzt nicht einschlafen so quasi beim Lesen, weil du musst immer so dabei sein und checken, ach so, jetzt das, okay.
Ja, das stimmt.
Also
ich finde es auf jeden Fall mal interessant.
Ja. Genau, ich finde cool, dass es das gibt. Ich will jetzt nicht unbedingt, dass jedes Buch so ist, aber es ist cool, dass es auch halt einfach mal was anderes gibt, so.
Ja, ja. Und was mich auch so ein kleines bisschen stört, wir haben oft Gespräche zwischen Dante und Alessa.
Ja.
Und ich hatte immer das Gefühl, dann, wenn das gerade interessant wird, das Gespräch, ist irgendwie die Szene einfach zu Ende. Oder wir kriegen dann Antworten nicht mehr mit. Es wird irgendwas als letztes gefragt, dann kriegen wir die Antwort nicht mit und dann sind wir in der Szene, wo die das machen, was gefragt wurde, ob wir das machen oder nicht. Und dann kannst du denken, okay, ja, Dante hat offenbar ja gesagt, ne? Oder sich breitschlagen lassen oder so. Aber mir fehlt dann so, dass ich das lese, auf welche Art und Weise er zum Beispiel zugestimmt hat.
Ja, okay.
Ne, ob er das so murrend gemacht hat oder ob er gesagt hat, ja klar, kein Problem, mach mal. Also, ja, da war ich dann immer ein bisschen enttäuscht, so, ach, das hätte ich ja gerne noch halt gelesen. So, ich bin jemand, ich will das dann ganz genau lesen und wissen halt.
Ja. Ja, ist krass, weil das ist mir gar nicht so aufgefallen, dass so Sachen dann fehlen.
Ich habe ja auch öfter schon gesagt, dass ich dann so das auch immer stehen haben will, dass die nochmal reden über den Anfang, zum Beispiel, wie sie sich kennengelernt haben. Und dann hat ja die Hauptfigur gedacht, oder hat irgendwas falsch verstanden, hat gedacht, ah, der interessiert sich nicht für mich und dabei weiß er aber ganz anders und es stellt sich dann erst später raus, dass er sich doch für sie interessiert hatte oder was, keine Ahnung.
Ja.
Und dann möchte ich, dass die darüber nochmal reden, dass es klargestellt wird, damit ich als Leser auch weiß, ah, so, das hat er gedacht damals. Und auch das machen die nicht, ne?
Nee.
Weil es ist ja so, sie hat ja Dante schon vorher gesehen, bevor sie ihn angeheuert hat. Zum einen, als sie nach Padre Ivini da geguckt hat und sich seine Parolen da angehört hat, hat Dante ein kleines Mädchen da gerettet gehabt.
Ja, ja.
Das wird auch erwähnt.
Genau, darüber reden sie.
Also, dass sie ihn deswegen halt angeheuert hat.
Ja.
Aber es gibt auch noch die Szene, wo ein Junge oder junger Mann aus diesem Tiefpunkt, also diese Kneipe, wo er eben gekämpft hat, also in der Zitadella ist und er sagt, er hat Getränke gebracht vom Tiefpunkt.
Ja.
Für die
ja.
Feier. Und dann laufen irgendwelche Leute vorbei und Alessa weicht so zur Seite, weil sie ja weiß, ja. Oh Gott, meine Berührung ist tödlich und so. Und er sagt dann so, hä, warum gehst du zur Seite? Die sollen halt einfach um dich rumgehen.
Ja.
Und ist das auch Dante gewesen?
Das war auch Dante, ja. Das darüber
genau,
reden
weil
sie
das
aber
wird
auch
doch
mal
nie
kurz.
Gesagt, oder?
Doch. Ja? Einmal, ich glaube, als Dante dann die Bibliothek sieht oder so, er sucht ja dann sich die Bücher raus. Irgendwo erwähnt Alessa dann mal zu ihm so, war das der Grund, warum du damals in der Zitadella warst? Weil du halt Infos über Giot haben wolltest, so.
Ah,
dass er sich deswegen reingeschlichen hat.
Ja, okay, dann habe ich das vielleicht nicht verstanden. Weil das ist
ja.
auch so ein Ding.
Ja.
Manchmal
ja.
wird irgendwas gedroppt, so. Die reden auf einmal über irgendwas und du denkst, hä? Was ist das für eine Anspielung gerade? Ist
ja.
das eine Szene aus dem Buch? Ist es was ich einfach überhaupt nicht kapiere?
Ja. Ja, es wird auf so Kleinigkeiten verwiesen. Irgendwie einmal ist auch, dass Dante dann irgendwie sagt, so, ja, du bist ja nur zusammen, weil ich die einzige Alternative bin, die du halt hast, weil sonst niemand gibt. Und dann sagt Alessa irgendwie, ja, das war doch nur ein Witz damals. Und dann dachte ich mir auch, hä? Wann? Ich weiß das nicht mehr.
Ja. Ja, oder dann auf dem Karneval, dann zieht Dante sie plötzlich weg und sagt, es gibt bessere Orte dafür. Und dann sind sie am Strand. Und
da okay.
küssen sie sich dann.
Ja.
Und dann muss halt checken, okay, dass sie irgendwann mal geredet haben, dass Alessa gerne in einer Gasse heimlich küssen möchte, so.
Genau.
Und er hat dann gesagt, na, es gibt bessere Orte dafür,
ja.
genau. Und da droppt er das einfach, ja, es gibt bessere Orte.
Ja, weil Alessa wieder so guckt halt, die Gasse so anguckt und er, ja, es gibt bessere Orte. Es ist halt so.
Ja. Man muss wirklich aufmerksam sein. Man muss wirklich aufmerksam sein.
Ja, es ist fast so ein bisschen geschrieben wie ein Film dann. Also, weil in dem Film würde das auch nicht nochmal extra erklärt werden.
Mhm.
Aber in dem Buch steht es halt dann meistens nochmal extra, ja, hier, keine Ahnung, quasi so, sie würde jetzt am liebsten hier in der Gasse, weil davon hat sie ja schon immer geträumt. So, es würde halt nochmal dastehen. Und dann würde man
ja.
die Szene besser verstehen, aber
ja.
es erwartet so, dass man mitdenkt einfach, das Buch.
Ja, genau. Reden wir noch weiter über Dante und Alessa. Also ich habe ja da noch mehr Fragen.
Okay.
Und zwar die erste Nacht, die Dante in Alessas Zimmer schläft. In der Früh wacht sie auf und er beugt sich irgendwie über sie, berührt sie. Also irgendwie steht auch, dass sie sich kurz berühren. Und
ich weiß nicht, war das nicht irgendwie so, dass
sie
einen Albtraum hat? Genau. Und dann hat sie anscheinend recht rumgestrampelt und er hat irgendwie halt irgendwas gemacht, damit sie sich nicht selber verletzt. Keine Ahnung, irgendwie ihre Arme wieder runter oder irgendwie sowas, keine Ahnung.
Also, ich lese mal vor, ja, das ist
ja.
Kapitel 12. Alessa lag in einem Sarg, nicht tot, noch nicht. Adrenalin strömte scharf und sauer durch ihre Adern, als die eingeatmete Luft verbraucht war. Sie erwachte mit einem Schreck und schlug wild um sich. Ihre Finger krümmten sich zu Klauen und griffen in etwas Warmes und Festes. Ein zischender Atemzug. In dem kraftlosen Licht vor Anbruch der Dämmerung hielt Dante seinen Arm fest. »Was machst du da?« Alessa riss die Decke bis zum Kinn hoch. »Ich hab dir doch gesagt, dass du mir nicht zu nahe kommen sollst.« Er verzog das Gesicht und schüttelte die Hand, als hätte er sich verbrüht. »Ihr hattet einen Albtraum. Ich dachte, ihr würdet euch verletzen.«
Ja, okay. Ja, sie haben sich da dann berührt, aber halt er ist direkt
also, sie haben
zurück.
Sich tatsächlich berührt.
Es hat ihm wehgetan, so. Also, da war jetzt noch nichts
ja.
Spezielles. Weil
ja.
ich glaube, ein Mensch könnte das auch so ganz kurz überleben, aber halt, es würde halt
okay.
verdammt wehtun.
Ja, das war das, was ich mich halt gefragt habe. Und dann ist ja auch so, dass Dante die ganze Zeit keine Berührungsängste hat, sage ich jetzt mal, aber er berührt sie natürlich nicht.
Ja.
Ja, aber er zuckt nicht vor ihr weg oder so, oder, ne? Aber hier hat er doch gleich am Anfang halt gemerkt, oh, das tut weh, sie anzufassen.
Ja, aber er hat dann auch Alessa mal erklärt halt, wie seine GJ-Gabe funktioniert und dass er halt, er hat sich schon öfter den Arm gebrochen und beim ersten Mal tat's ultra weh und hat halt lange gedauert, bis es, oder länger gedauert, bis es geheilt war. Und je öfter das war, desto weniger schmerzvoll war es halt und es geht relativ schnell weg. Also quasi der Körper lernt so, wie er was heilen kann und so. Und ich denke, das ist auch bei Alessas Gabe, dass halt das erste Mal hat es verdammt weh getan und der Körper gewöhnt sich so dran und weißt du, damit dann umzugehen.
Ah, okay. Weil ich dachte immer, dass es ihm immer weniger weh tut, weil Alessa es besser kann.
Ich denke auch, dass sie so das auch lernt, aber Dande ja eben auch, also.
Okay, ja.
Und ich glaube, er hat auch mal gesagt, er findet Schmerz gar nicht so schlimm, weil er das nicht so kennt oder irgendwie so. Oder halt, weil es für ihn ja schnell immer wieder vorbei ist, quasi.
Ja. So, Alessa hat ja Dande angeheuert und hat ihm versprochen, dass er einen Platz in der Fortessa bekommt, weil er ja ein Gezeichneter ist.
Ja.
Und eigentlich bei dem Angriff dann sterben würde. Außerhalb der Mauern. Wir stellen ja aber dann fest, dass das alles Quatsch ist, weil er ist gar nicht gezeichnet. Er hat sich das nur aufgemalt, dieses Tattoo. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, warum ist er dann mit Alessa mitgegangen?
Das sagt er auch, weil er über die GJ lesen wollte. Weil er sich dachte, ja, okay, da wird wahrscheinlich eine große Bibliothek sein.
Ah ja.
Das ist meine Chance. Okay. Das war die eine Seite, die du übersprungen hast.
Ja, ich glaube, die habe ich echt übersprungen. Okay, ja, das ergibt dann Sinn. Weil ich dachte mir die ganze Zeit, oh, was hat der zu verbergen? Was, irgendwas Böses macht der? Und so, ja, okay. So, dann. Was ich, also wirklich die komischste Szene an dem ganzen Buch finde, ist die Situation, Kapitel 31, wo die dann das erste Mal kuscheln.
Auf, wo er auf dem Sessel hockt und liest, meinst du das?
Genau, und sie läuft unruhig die ganze Zeit auf und ab. Und er beschwert sich drüber, dass sie halt nervt, weil sie da so rumläuft und rumseufzt.
Ja, das ist sowieso so bescheuert. Und sagt ihr
dann irgendwann, ja, dann komm halt einfach her.
Ja, sie ist aber auch die ganze Zeit so, also sie ist wirklich einfach cringe, weil sie so rumläuft und die ganze Zeit seufzt und eigentlich mit ihm kuscheln will so, aber das nicht einfach sagt, sondern stattdessen so seufzt. Also wer macht das so? Keine Ahnung.
Ja, vor allem, ich hätte das gar nicht gecheckt, dass sie jetzt zu ihm die Nähe suchen will und dass sich das aber nicht traut zu sagen, wenn sie da so rumläuft und seufzt. Also ich hätte es gar nicht gecheckt. Wie hat er das gecheckt?
Ja, ich glaube, Dante hat es gecheckt, weil Alessa ja schon mal gesagt hat, was für ein geselliger Mensch sie ist und wie sehr sie das vermisst. Und Dante hatte ja dann auch die Theorie, dass ihre Gabe deswegen, also dass sie halt quasi so ausgehungert ist nach Berührungen. Mhm. Und ich glaube, deswegen checkt der, ah ja, okay, sie sehnt sich halt jetzt danach, einfach im Arm gehalten zu werden.
Ja, okay. Aber irgendwie fand ich das halt so seltsam irgendwie.
Ja.
Ja, und auch irgendwie cringe, genau. Ja, weil es ist so, denk, ah.
Und später ist es dann nochmal, als sie dann das erste Mal zusammen auf der Couch schlafen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie da auch rumläuft oder irgendwie, sie tut so ganz langsam mit sich umziehen und so und seufzt auch die ganze Zeit und guckt ihn an. Und dann sagt er auch irgendwann, ja, komm halt jetzt her.
Ja.
Aber irgendwie ist das auch süß, weil für ihn das nicht so komisch ist. Und die, also die beiden sich da halt so dann verstehen einfach. Weißt du, wie ich meine?
Ja.
Also für die beiden passt es dann.
Ja. Er kann lesen, was sie denkt und fühlt.
Ja. Sie muss nur 10 Minuten seufzen.
Wir haben auch eine Szene, wo sie zusammen Wahrheit oder Pflicht spielen.
Mhm.
Und da muss ich ehrlich sagen, ich finde das immer sehr schade, wenn in so Büchern irgendwas gelöst ist, dass, damit, dass sie Alkohol trinken oder irgendwie und sich dadurch dann halt eine Situation ergibt, wo sich was weiterentwickelt.
Mhm. Ja, okay, ja.
Weil das ist so, ja, wow, ne? Wir können alle Alkohol trinken und dann tun wir uns alle ganz leicht, uns alle kennenzulernen. Toll, danke. Dafür brauche ich kein Buch lesen, ja?
Ja.
So denke ich mir immer so, ja. Also da ist der Autorin nichts eingefallen, so, ja, komm, jetzt machen wir einfach was mit Alkohol und dann können wir alles vorantreiben und so. Ich meine, ich verstehe es, weil das war so der Startschuss für die, dass sie sagen können, sie sind Freunde.
Ja.
Aber irgendwie, ja, finde ich es immer ein bisschen schade, einfach, dass es halt, ja, durch Alkoholeinfluss passiert ist. So.
Ja, ja.
Ja.
Aber ich finde da ultra witzig, weil sie ist ja so extrem verkatert. Es kommt gar nicht auf ihr Leben klar. Und Dante geht's ja eigentlich gut, beziehungsweise er beschwert sich nicht und er hilft halt ihr. Und ich glaube, das ist auch, weil er halt eine Giotte ist und dann einfach keinen Kater hat.
Stimmt, ja.
Also er hätte auch da schon einfach sie berühren können und ihren Kater nehmen können quasi.
Sie hätten es versuchen können, ja. Aber er sagt ja in der Gasse dann auch, als er sie erstochen hat, dass er sich nicht sicher war, ob das funktioniert.
Ja, ja, genau. Und das ist ja auch, da weiß er ja noch gar nicht, dass er eine Giotte ist und so. Also.
Genau, ja.
Aber ich glaube, ich finde das auch so cool, weil Dante tut immer so tough und so selbstbewusst und alles. Aber er ist ja trotzdem auch dieser Unsichere und hat quasi so, denkt, dass Alessa nur mit ihm abhängt, weil er halt der Einzige ist, der keine Angst vor ihr hat und so. Also, so, dass er auch so diese Unsicherheit dann in sich hat und man das aber dann so merkt, wenn man ihn dann so kennenlernt. Ich finde das richtig cool, dass er nicht nur der Taffe ist.
Aber ich verstehe das auch, weil es ist halt tatsächlich so, dass Alessa nur ihn berühren kann. Und da stellt sich schon die Frage, okay, passiert das gerade, weil ich der Einzige bin oder ist da halt noch mehr, sind da Gefühle noch da oder so? Oder? Oder projiziert sie auch gerade das? Also denkt sie, sie hat Gefühle für mich?
Weil ich
aber es kommt einfach nur daher, dass ich der Einzige bin, ja.
Genau, ja.
Also ich verstehe das schon und ich finde auch nicht, dass das irgendwie so abschließend geklärt ist quasi. Also aus seiner Sicht ist es irgendwie nicht so richtig, ja. Also sie hat ihm dann zwar gesagt, dass sie sich halt für ihn entschieden hat und sowas. Ja, klar, aber irgendwie hat sie ihm nicht gesagt, dass sie jetzt halt wirklich Gefühle für ihn hat oder was sie an ihm mag oder sowas. Also sowas hat irgendwie gefehlt, so dass es halt um ihn geht und nicht jetzt nur er halt die Gelegenheit war quasi.
Ich glaube, er hat ihr das ja auch noch nie so gesagt.
Ja, schon, aber ja, und wir sehen ja alles aus Alessas Sicht, von dem her.
Genau.
Wurscht, egal, ja.
Ja. Aber das finde ich eben so cool, weil wir haben ja eigentlich nur Alessas Sicht und wir wissen ja nicht Dantes Gedanken, aber dass das halt dann trotzdem so durchkommt im Laufe des Buches, so dass man das so dann merkt einfach an seinen Handlungen. Das finde ich irgendwie so cool an dem Buch, dass der andere Charakter trotzdem so diese Tiefe hat, obwohl man ihn nicht so gut kennt quasi.
Ja, das stimmt. Aber ich frage mich auch, wann für ihn so der Moment war, wo er was für Alessa empfunden hat.
Mhm.
Weil er am Anfang extrem mürrisch und abweisend ist.
Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es gar nicht sagen. Weil am Anfang, ganz am Anfang auf jeden Fall noch nicht.
Genau. Aber ich glaube fast, dass sich das echt so langsam entwickelt.
Ja, wahrscheinlich.
Weil Alessa halt auch oft dann ihn so ein bisschen foppt, weil er so mürrisch ist, ihn manchmal so ein bisschen bedrängt, auch zum Beispiel, weil er ihr seinen Namen gar nicht sagen will und sowas. Und irgendwie, glaube ich, schafft sie es damit, so ein bisschen das so mit Humor, ihn da so ein bisschen zu ködern.
Ja.
So, ich denke, dass sich das einfach so ein bisschen entwickelt, ja. Mm, allgemein zu den Finestras. Warum ist es jetzt bei Alessa so, dass sie so gar nicht klarkommt mit ihrer Gabe und so viele umbringt, während es ihr anscheinend davor irgendwie noch nie passiert ist, dass eine Finestra oder ein Finestra ein oder eine Fonte umgebracht hat?
Ja, habe ich mich auch gefragt. Und ich habe mich auch gefragt mit dem Kampf, weil irgendwie tun die sich so extrem schwer und so. Und dann habe ich mich auch gefragt, ja, hä? Wie haben die das dann sonst immer nur zu zweit geschafft, eine Finestra und ein Fonte? Aber ich glaube, dadurch, dass ja auch dann Dante diese Vision hat, dass der ihm sagt, ja, Krollo plant noch was und so, dass dieses Jahr das halt einfach extrem stark ist. Und deswegen ist auch Alessa als Finestra extrem stark. Und deshalb quasi entzieht sie so viel, dass sie halt tötet. Weil es eben halt gedacht ist, dass sie mit allen zusammenkämpft und nicht nur mit einem. Also dass sich ihre Gabe halt so verteilt.
Ja. Und ich denke aber auch, dass die Theorie, die Dante einmal aufstellt, auch stimmt, nämlich, dass sie so einsam ist.
Mhm.
Und deswegen halt irgendwie so quasi danach lechzt und dann irgendwie da zu viel entzieht und sowas, ja, wenn sie jemand,
ja,
berührt.
Ja, kann gut sein.
Also ich glaube, dass es irgendwie so beides ist halt.
Ja. Ja, Alessa sieht ja auch ein, dass der sie aus einem besonderen Grund halt erwählt hat. Mhm. Eben genau deshalb, weil sie so diese Gemeinschaft braucht und ja.
Genau. Um eben quasi das wieder rauszufinden, dass mit mehreren Fontes gekämpft werden kann.
Ja, 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 und sollte.
Ich habe mich dann gefragt, Renata, also die ehemalige Finestra, die Alessa ja unterrichtet, ist es, also kann die auch niemanden berühren oder berührt werden? Oder ist es nach dem Kampf dann irgendwie weg?
Ja, ich habe es irgendwie oder auch nicht ganz verstanden, weil irgendwie...
Ja, das wird nicht erklärt.
Ja, aber ich glaube, dass sie halt eine abgeschwächtere Form der Gabe hat wie Alessa, also dass es bei ihr nicht so extrem ist. Und ich glaube, dass sie das auch halt durch ihren Fonte gelernt hat zu zügeln. Also ich glaube, man muss dies, also als Finestra muss man das so halt erst lernen, berühren und dann mit Gabe und ohne Gabe so halt diese Gabe zu zügeln. Und Alessa hat, glaube ich, das Problem, dass sie nie die Chance hatte, das zu üben, weil ja der Typ dann immer gleich gestorben ist. Also hat sie nie so gecheckt, ah, okay, ich kann auch die Gabe so zurücknehmen. Weil die werden ja nicht mit der Gabe geboren, sondern die haben die ja dann auf einmal. Und deshalb müssen die erst den Umgang damit lernen. So ist es, glaube ich.
Also du meinst, Renata kann Menschen jetzt schon berühren, weil sie einfach das beherrschen kann.
Genau, ja.
Ja, okay.
Und dann macht es auch wieder Sinn, dass Alessa mit Dante übt und das halt wirklich auch dadurch besser lernt.
Ja, genau. Es gibt ja mehrere Mordanschläge auf Alessa.
Mhm.
Ich glaube 3.
Ich glaube auch, ja.
Also einmal, dass sie im Schlaf gewürgt wird, einmal, dass die Statue auf sie fällt und einmal diese Kekse, die vergiftet sind.
4, ganz am Anfang noch der Messerwurf.
Und der Messerwurf. Okay, der Messerwurf, das war ja irgendwie eine Frau.
Mhm.
Von Ivini halt, eine Anhängerin, ne?
Genau, ja.
Egal, irgendwie halt. So, dann, wer sie gewürgt hat, wissen wir nicht.
Das war einer der Soldaten, weil der hatte ja die gleichen Stiefel an wie die Soldaten. Also, deswegen ist sie ja dann auch so misstrauisch gegen den Leuten in der Zitadelle und so. Und sucht sich einen Leibwächter von außerhalb, weil sie da keinem mehr vertrauen kann.
Ah ja, okay. Genau, und die Statue, das war Nina,
mhm,
also die eine Fonte. Weil sie Angst hatte einfach.
Ja, und ja, weil sie sich und Jacob auch, heißt er so, beschützen
wollte. Joseph.
Mutter. Joseph.
Genau, und das mit den Keksen, das war ihr Bruder.
Ja, also es ist schon krass, eigentlich richtet sich so jeder gegen sie. Erst das Volk, dann ihre Soldaten, dann sogar ihre Fontes und dann ihr eigener Bruder.
Ja.
Und dann sogar Dante. Aus Versehen.
Aus Versehen, ja, aus Versehen. Ja, Gott, kann ja mal passieren, dass man jemanden aus Versehen ersticht. Aber ich fand das auch cool, weil die ja die ganze Zeit die Theorie hatten, okay, wenn sie Alessa umbringen, dass dann irgendeine neue Finestra kommen wird.
Ja.
Rechtzeitig noch. Und dann haben wir ja diese andere Insel, Altari.
Genau.
Wo dann die Nachricht kommt, ey, die Finestra bei denen ist gestorben und da ist keiner nachgekommen und die Leute sind jetzt unterwegs zu unserer Insel.
Ja.
Fand ich cool, dass sie das mit eingebaut hat, weil du dann so merkst, ah ja, okay, es hätte nicht mal was gebracht, wenn Alessa sich selbst umgebracht hätte, wie das viele gefordert haben.
Ja.
Weil dann wären die einfach komplett verloren gewesen.
Ja, das fand ich auch richtig cool. Weil das kam ja auch immer so ein bisschen raus, dass sie eigentlich nicht wissen, was ist, wenn die Finestra stirbt, aber sie gehen halt davon aus, dass eine neue kommt.
Ja, genau. Und ich habe aber jetzt halt nicht ganz verstanden, diese Leute aus Altari, die sind bisher noch nicht angekommen.
Es ist ein Boot, das angekommen.
Ja.
Und dann ist Saida zum Hafen gegangen und hat die Winde halt gesteuert, dass die ankommen. Und dann kommt während dem Kampf das Boot mit den Fontes aus Altari. Das kommt dann an. Während dem Kampf.
Okay. Aber wo sind die? Weil ich dachte dann die ganze Zeit, naja, irgendwer wird so schlau sein und denen sagen, kommt der hoch auf die Spitze da und helft beim Kampf. Aber die sind nie gekommen. Weil die Fontes da oben, die waren ja schon voll am Ende.
Ja, das ist wieder, es steht nicht drinnen, weil Das ist da dann gerade, also Alessa hat dann die ganze Zeit im Kopf, ja, okay, ich muss jetzt nur noch durchhalten, bis sie da sind. Wir müssen es nur noch schaffen, dass die halt herkommen. Dann wird sie ja verletzt. Und ich glaube, dann kriegt sie einfach nicht mehr so viel mit. Dann ist nur noch, dass Dante ihr den letzten Hauch seiner Gabe gibt. Und dann läuft sie irgendwie nur noch so auf Autopilot, weil sie halt weiß, dass er tot ist und so. Also ich glaube, die sind da halt schon auch gekommen und haben noch mit unterstützt. Aber Alessa...
Es wird uns das nicht richtig gesagt.
Ja, weil Alessa... das einfach nicht mehr so mitkriegt alles.
Ja, okay. Weil irgendwie, da habe ich die ganze Zeit drauf gewartet und es ist dann nie passiert so, ne?
Ja.
Ja. Okay, und Shomari, also der Zwillingsbruder von Kamaria, der ja sich auf dieses eine Boot geschlichen hat und dort dann eingeschlafen ist, keine Ahnung, und dann zum Deserteur wurde unfreiwillig, der ist ja auch wieder da während dem Kampf. Also irgendwie sind alle Schiffe während dem Kampf eingetroffen. Bei denen.
Ja, das war dieses eine Schiff, wo auch der Bruder drauf war.
Und wie ich glaub, auch?
Wie? Es ist halt ein Schiff mit den ganzen Fontes gewesen.
Wer war noch drauf?
Die anderen Fontes von Altari.
Ja, aber das macht doch keinen Sinn.
Weil doch, die haben gesagt.
Kommen doch von Altari. Wieso soll da Shomari drauf sein?
Na, weil der nach Altari gefahren ist.
Und dann wieder zurück.
Genau.
Mit denen.
Ja.
Weil die Altari-Leute haben kein eigenes Schiff, wo die draufsteigen können. Oder es war zufällig gerade das Schiff da, oder was?
Nein, Shomari ist mit einem Schiff weggefahren aus Versehen, nach Altari. Ja. Und dann ist er aber da geblieben, weil er war ja dieser Deserteur. Und er hat sich, denke ich mal, nicht mehr zurückgetraut, weil er wäre ja verstoßen worden so.
Ach so.
Und dann ist aber da die Finesta gestorben und dann sind alle geflohen. Und dann ist er natürlich auch wieder mit zurück, weil er würde in Altari auch nur sterben.
Ja, okay.
Ja.
Ja, ich dachte jetzt halt einfach, der war die ganze Zeit auf dem Schiff und dann, keine Ahnung, hat es seine Rundreise da beendet, wo auch immer die waren, und er ist wieder mit zurückgehalten. Und gedacht, so, oh Gott, jetzt bin ich da aus Versehen eingeschlafen, schade. Jetzt bin ich wieder da, Leute. Aber nee, ja, okay, nee. Der war auf der anderen Insel dann, ja. Und ich dachte mir auch, okay, die haben von Altari haben sie zwei Schiffe geschickt. Einmal die ganzen Leute, die haben sie vorgeschickt mit dem schnelleren Schiff oder was. Und dann halt die ganzen Fontes sind hinterher mit dem langsamen Schiff. Also halt so, dass sie halt später ankommen.
Ja, ich glaube, es sind sogar mehr als zwei Schiffe. Also ich weiß auch nicht, was mit den anderen quasi ist, ob die alle angekommen sind oder nicht. Aber die haben ja gemeint, sie haben so gestaffelt. Erst die Schwächsten und die Stärksten zuletzt.
Ja, genau. Und dann dachte ich mir so, also was haben die gedacht, dass die Fontes, also wenn sie gedacht haben, die Fontes können sich selber schützen, weil sie ja ein bisschen Magie beherrschen und sowas, die kommen schon zurecht.
Ja.
Da muss ich sagen, das ist Quatsch. Dann hätte man lieber Fontes auf jedes Boot getan.
Stimmt,
damit die schwachen Leute beschützen können. So. Also kann das offensichtlich nicht der Fall gewesen sein, dass sie das gedacht haben.
Ja, sie dachten halt einfach, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass die sich noch am besten selber verteidigen können und davon dann vielleicht welche überleben, ist am höchsten. Und die, die sich gar nicht verteidigen können, die sollten wir zuerst nach Saverio bringen.
Ja, ich finde es ein bisschen Quatsch, die Logik.
Ja.
Das haben sie nicht so gut gemacht.
Ja, es ist auch mega dumm, weil vor allem, halt auf Saverio brauchen ja die ganzen Fontes. Also, die warten ja nur auf das Schiff.
Ja, aber das wissen die ja nicht.
Ja.
Das wissen die Leute von Altari natürlich nicht, dass sie die Fontes brauchen, ja. Aber auch, wenn die sich jetzt gedacht haben, ja, okay, die Schwachen sollen überleben und die bringen wir zuerst rüber und die Fontes werden dann halt wahrscheinlich sterben, sind halt stärker, aber sie sterben dann wahrscheinlich, weil sie dann die Späteren sind. Dann muss ich sagen, ist auch Blödsinn, weil dann sind die ja alle tot, die die Magie beherrschen. Also die sind ja dann weg. Von dem her irgendwie,
aber
die hätten
es wieder
einfach
neue
mischen
geboren.
Sollen. Ja. Die hätten es einfach mischen sollen.
Aber es ist halt wie so auch halt, wenn irgendwas ist. Dann sagt man ja auch immer, ja, Frauen und Kinder zuerst so quasi.
Ja gut, aber wenn ich weiß, ich brauche irgendwie jemanden, der die beschützt, dann muss ich davon jemanden halt mitschicken. So.
Ja. Aber es wäre ja dann nur ein Fonte alleine gewesen oder zwei. Und so hatten sie eine ganze Gruppe an Fonte. Da ist halt dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie es doch schaffen, zusammen sich zu verteidigen, höher. Als wenn du da einen alleine hast.
Vielleicht, ja. Ja, ich bin jetzt halt sehr gespannt auf den zweiten Band.
Ich auch. Ich befürchte, dass die Giott, also die wurden ja alle verbannt und so. Also ich glaube nicht, dass die so bereit sind, jetzt auf einmal hier wieder mitzuhelfen. Wenn die so verstoßen wurden.
Ja, vor allem müssen die auch noch das Volk halt überzeugen. Die sind ja alle noch
Ja, das
unwissend
auch.
Oder halt ne, noch gegen die Giot. Und die Giot, ich vermute mal, dass die auf dem Kontinent sind, oder? Weil das wird ja öfter erwähnt, so dass das halt auf dem Kontinent ganz gefährlich ist und da stirbt man ja quasi instant.
Genau, ja, ja, das
und
ist auch der Ort.
Dante widerspricht dem aber.
Ja. Ja, es ist ja auch so, dass Alessa davon ausgeht, dass die alle tot sind, weil sie auf den Kontinent geschickt wurden.
Ja, stimmt, genau. Ja. Ja. Und Dante sagt halt, dass das nicht so wäre. Aber ich frage mich auch, also irgendwie finde ich auch Dantes Geschichte noch lückenhaft. Wo hat er mit seinen Eltern da gelebt? War das auf Saverio? Nee, oder? Also
doch, irgendwie schon.
Er kommt doch.
Aber ja. Ich weiß nicht, warum. Also, weil wenn einmal alle Giot ausgestoßen wurden. Ich hätte halt dann gedacht, dass es dann wirklich keine Giot mehr gibt in Saverio.
Ja, aber vielleicht haben die auch irgendwie so im Geheimen da gelebt. Ja. Und irgendwann haben die Leute aus dem Dorf das halt rausgefunden, dass das Giot sind und dann haben sie umgebracht. So vielleicht irgendwie.
Wahrscheinlich, ja.
Oder halt, dass er von irgendwo anders herkommt. Ich weiß es nicht. Das ist, aber ja, doch, er muss schon auf der Insel gelebt haben.
Ja, weil dieser komische Typ, bei dem er dann war 3 Jahre lang, der ist ja auch auf Saverio.
Ja. Aber warum weiß er dann, dass man auf dem Kontinent überleben kann?
Ich glaube, er ist sich da auch nicht 100% sicher, aber ich glaube, er geht davon aus, dass sie noch leben.
Okay.
Weil er kennt ja seine Kräfte. Also er weiß ja, dass er mehr überlebt als ein Mensch jetzt so.
Ja, okay, na gut. Dante hat ja jetzt da zum Schluss seine Kräfte verloren.
Mhm. Aber das macht Sinn.
Denkst du, dass er die irgendwie wiederbekommt oder so?
Ich fürchte fast nicht, weil er ist ja gestorben und er hat Alessa den letzten Hauch seiner Gabe gegeben. Also ist die Gabe weg quasi und sie hat ja nur mit diesem Hauch ihn wiederbelebt, aber sie kann ja ihm nicht die Gabe zurückgeben, so.
Aber jetzt ist halt richtig blöd, weil jetzt können die sich nicht mehr anfassen.
Ja, das stimmt. Ja, aber irgendwie muss Alessa doch das jetzt langsam auch lernen. Und es kommt bestimmt im zweiten, dass sie mithilfe von der Giot jemand anderen heilen kann.
Ja, das kann ja so ein Schutzschild machen und dann kann sie auch jemanden heilen, ja, mit Sicherheit.
Also irgendwie werden die das lernen, dass das geht. Aber ja, das wird wahrscheinlich jetzt erstmal ein Problem sein am Anfang, dass sie sich nicht unbedingt berühren können.
Das macht mich ganz traurig, vor allem auch, weil das für Dante, ich glaube, für Dante ist das ganz schlimm.
Ja, ja.
Der, also der ist irgendwie gebrochen, hatte ich zum Schluss das Gefühl. Der ist gebrochen und dann wird auch so gesagt, ja, Caleb macht so ein bisschen seine Späße und so. Und Alessa hat das Gefühl, das tut Dante gut, weil dem geht's so scheiße. Und oh mein Gott, der ist einfach kaputt jetzt, hat der Typ.
Ja, ich meine, das ist halt jetzt dieses, er ist verletzt und es heilt einfach nicht. Er muss jetzt ja wirklich liegen und keine Ahnung, ob jemals wieder alles komplett heilen wird. So, die sind ja dabei, langsam zu laufen wieder und so. Also, die sind ja echt hart verletzt. So.
Ja.
Schon krass.
Also, ich finde das Ende richtig doof.
Ja. Aber, was ich mir noch dachte, die haben ja diese Aktion gemacht, dass sie Caleb mit Dante austauschen im Kerker und dann kommt dieser Padre Ivini und schleppt Caleb an, als sie eigentlich schon da sich für den Kampf vorbereiten und schon alle in Position stehen so. Ja. Und dann macht Alessa so eine Ansprache von wegen, ja, Dante ist hier, aber er kämpft halt mit und so und wenn es nicht passt, könnt ihr jetzt gegen ihn kämpfen oder ihr vertraut mir und wir bereiten uns jetzt hier auf den wichtigen Kampf vor und ihr folgt mir. Und ich dachte mir so, hä, irgendwie ist da schon das Flügelschlagen des Skarabeji und keine Ahnung, das ist eine riesige Fläche, als ob die alle Soldaten jetzt gecheckt haben, was die da gerade rumschreit. Also ich dachte mir so, ja, safe hat es einfach jetzt keiner gecheckt und dachte sich so, hä, ja, was immer, ich knie mich jetzt hin, alle anderen machen es auch.
Ja, nee, aber ich meine, es ist auch so spannend, ja, weil man halt, also man sieht die Bedrohung schon, ja?
Ja.
Die ist schon da. Und trotzdem kommt da noch so ein Trottel und will so eine Kleinigkeit so gefühlt, ne? So eine Kleinigkeit will er so noch, sich noch drüber aufregen und aufhetzen.
Ja, das
obwohl
zeigt halt
alle zusammen von etwas wie Größerem bedroht werden.
Ja, ja. Aber es zeigt halt genau, wie dieser Padre drauf ist, dass es irgendwie nur darauf ankommt, dass er Recht hat. Also irgendwie, er will nur so sein. Mhm. Ding durchsetzen und hat gar nicht im Blick, was für einen Müll er da auch macht einfach.
Genau, vor allem, weil er sich jetzt halt mit dieser Aktion auch nämlich selber ausgesperrt hat.
Genau,
also er kommt selber ja nicht mehr in die Fortezza, er muss jetzt halt draußen bleiben bei den Soldaten und allen und eigentlich mitkämpfen.
Ja.
Oder halt sterben.
Ja.
Und ja, und gleichzeitig muss er ja auch gesehen haben, ja, okay, Dante ist ja auch mit da auf dieser Finestra-Spitze.
Ja.
Also der ist jetzt halt auch halt gelackmeiert.
Ja.
Der wird halt auch sterben. Ja, okay, er könnte natürlich jetzt halt auch Alessa noch umbringen, theoretisch, wenn er der Böse wäre, wie der das gedacht hat, der Iwini.
Aber dann, das hätte er ja die ganze Zeit schon machen können, ne?
Also. Aber das hätte er auch davor machen können, genau. Von dem her, ja, was einfach, es war einfach eine dumme Aktion. Und es war echt einfach nur so, ja, ich will Recht haben und ich bin kleinlich und ich nehme das ganz genau.
Ja.
Ja. Ja, richtig krass. Ja.
Weiß man jetzt auch gar nicht, was mit ihm am Ende ist, ne? Ich weiß gar nicht, ob er nochmal vorkommt.
Ich glaube nicht, dass er erwähnt wird, nee. Wir haben ja gerade wichtigere Dinge, ja, also Dante muss hier genesen. Da können wir uns nicht um Iwini kümmern.
Ja, okay, das stimmt. Ja, es ist spannend, ja. Weil Alessa hat ja jetzt auch dem Volk schon gesagt, hier, Dante ist für euch im Krieg gestorben und er ist mit Giotto und so, und er hat uns alle beschützt. Also, man weiß jetzt auch nicht, wie das Volk halt so zu allem steht gerade.
Ja. Ja, gut, also es ist halt schwer zu verstehen. Also, es müsste halt jemand jetzt den erstmal erklären. Ja. Die Giotto sind die Krieger, die haben gar nichts geklaut. Das haben wir alles falsch verstanden. Und dann dauert es ja trotzdem seine Zeit, bis irgendwie das alle begriffen haben, weil das ist ja so fest verankert in denen, so, das sind die Bösen. Ja, und gleichzeitig frage ich mich dann aber auch, wie ist das überhaupt passiert, dass jemand auf die Idee gekommen ist, dass die Giotto diese Quelle geklaut haben könnten? Und wieso haben die dann verbannt und nicht gecheckt, dass das voll die Krieger sind und voll die Kämpfer und dass die voll stark sind und eigentlich allen helfen könnten? Also, was ist da passiert in der Vergangenheit, dass man das übersehen konnte?
Ja, das frage ich mich auch. Aber Dante sagt auch mal, weil Alessa als Finestra ja so isoliert wird und so, dass quasi Männer halt so Angst vor Macht haben und also halt, wenn jemand mächtiger ist und den dann gerne so isolieren und klein halten, damit sie ihn halt überwachen können halt so. Und ich denke mal, dass auch aus dem Grund die Giotto quasi verbannt wurden, weil das halt dann eine Bedrohung war in dem Sinne, dass die halt mächtiger sind und mehr können. Und dann hat halt irgendjemand, keine Ahnung, irgendein Concilio, wo halt keine Giotto drin war, beschlossen, ja, nee, die müssen weg. Die sind ja mächtiger als wir, das geht nicht. So in die Richtung, kann ich es mir vorstellen.
Okay, ja. Was aber wirklich ziemlich dumm sind, weil die müssen ja dann in diesen bisherigen Divorandos eigentlich auch einen elementaren Teil ausgemacht haben in der Verteidigung, oder?
Ja.
Ja.
Ja, und ich meine, also Alessa kann ja auch so einen krassen Schutzkreis machen mit Dantes Gabe.
Ja,
also.
Aber ja.
Aber was ich auch ein bisschen spannend fand, weil Alessa hinterfragt ja dann auch immer irgendwie mal, wie das überhaupt alles zustande kam mit Dea und Krollo und warum Dea Krollo nicht einfach komplett besiegt hat oder irgendwie so halt. Also ich frage mich, ob wir da auch im zweiten Teil noch mehr erfahren, was es überhaupt damit auf sich hat, dass das so passiert immer.
Ja, vor allem, weil es dann auch heißt so, ja, genau, Dea hätte einfach den komplett fertig machen können so ungefähr. Und
ja.
Was das jetzt soll, dass sie da diese drei Gaben verteilt und die Menschen immer kämpfen lässt, alle paar Jahre. Genau. Aber dadurch, dass das Buch es so aufgreift immer mal wieder, denke ich auch, dass im zweiten Teil da halt eine Auflösung dazu kommt. Weil sonst, ja, macht es wirklich keinen Sinn. Das ist richtig. Na gut. Hast du noch irgendwas?
Nee, ich glaube, das war's.
Na, dann sind wir durch. Dann machen wir uns einen zweiten Band. Und ihr könnt gerne auf Spotify im Q&A uns schreiben, wie ihr denn den ersten Teil fandet, This Wishes Grace.
Die Auserwählte.
Genau. Und ihr könnt auch gerne mal auf Instagram oder TikTok vorbeischauen. Vielleicht habt ihr auch da Lust, mit uns zu diskutieren. Wir freuen uns drauf. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
Also ja, am Anfang denkt man sich tatsächlich so, hä?
Na toll, jetzt ist sie weg. Jetzt können wir nicht anfangen.
Da bin ich. Ich habe das Buch geholt.
Gut, dass es dir schon einfällt.
Gut, dass du es ausgeschlagen hast.
Hast du eigentlich schon gesagt, dass sie keinen berühren kann?
Ja, ich habe gesagt, dass sie die umgebracht hat, aber ja, naja.
Also weiß man noch nicht, dass sie nicht berühren kann, die Leute.